Juli 1984. Am Parkplatz eines Friedhofs endet eine vermeintliche Freundschaft tödlich. Für ein paar tausend Schilling erschlägt ein Weinvertreter seinen Kollegen, der ihm zuvor aus finanzieller Not geholfen hatte. Doch sein dilettantischer Verschleierungsversuch wird dem Täter schnell zum Verhängnis. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Und heute zu einem steirischen Fall begrüßen darf ich wieder den langjährigen Kriminalreporter der Kleinen Zeitung, inzwischen pensioniert, aber zum Glück immer wieder hier trotzdem zu Gast. Wir freuen uns sehr über dich, Hans Breitegger. Servus.
Servus, David.
Ja, lieber Hans, bevor wir beginnen, eine kurze Frage. Weißt du eigentlich, was nächsten Monat ist?
Ja, unser Jubiläum.
Genau so ist es, wir haben vorher darüber geredet. Hättest du es sonst auch gewusst?
Nein, jetzt nicht gewusst.
Steht das nicht im Tagebuch, der erste Podcast bei dir?
Nein, ich weiß nur, dass der erste Podcast, die Geiselnahme in der Anna erschlossen war, das habe ich mir gemerkt, weil wir schon ein paar Mal diskutiert haben darüber. Aber wann, wenn du mir jetzt fragst, wann, kann ich das nicht sagen.
Ja, wobei, da muss man unterscheiden, der war ja noch unter Grazlaut gedacht, das war so quasi der kein Crime-Podcast, sondern ein Vorgängerformat, aber darüber reden wir dann in der Jubiläumsfolge vielleicht noch ein bisschen. Jedenfalls gibt es was zu feiern. Der Podcast wird 5 Jahre alt und das Jubiläum wollen wir zum Anlass nehmen, unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen kennenzulernen. Also schickt uns gerne eine kurze Sprachnachricht oder noch besser ein Video via WhatsApp oder Mail. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns ein bisschen was von euch erzählt. Zum Beispiel, ob jemand von euch schon von Folge 1 an dabei ist oder in welchen Situationen ihr den Podcast am liebsten hört oder ob es vielleicht ein besonderes Erlebnis gibt, das ihr damit verbindet. Wir freuen uns über alle eure Nachrichten. Und wir wollen dann auch ein kleines Q&A dazu machen, also schickt uns gerne eure Fragen, die ihr zum Podcast gerne beantwortet hättet, sei es an die Gäste oder an mich, wir werden jedenfalls versuchen, alles zu beantworten. Und als kleines Dankeschön fürs Mitmachen verlosen wir unter den Einsendungen einen Kurzurlaub für 2 Personen mit 3 Übernachtungen im Landschützerhotel Aloysia samt Frühstück sowie 2x2 Tickets für das Spiel GRK gegen SCR Altach am 1.11.2025 und 2x2 VIP-Tickets für das Spiel KSV 1919 gegen SV Austria Salzburg am 31.10. Also schickt uns, was euch am Herzen liegt, gerne via WhatsApp an 0699 1875 3990. Das werde ich auch in die Shownotes schreiben. Oder ihr könnt mir auch gerne mailen an david.knees@kleinezeitung.at. Einsendeschluss ist der 18. September 2025 und ihr könnt eure Beiträge dann, je nachdem wie viele uns erreichen, in unserer großen Jubiläumsfolge voraussichtlich am 28. September hören bzw. sehen, weil wir werden die auch als Video aufzeichnen. Jetzt aber genug gequatscht, danke fürs geduldige Warten, lieber Hans. Kommen wir zu unserem Fall. Wir haben es eingangs schon gesagt, der trägt sich auf einem Friedhofsparkplatz zu. Wo genau war das? Und in dem Text, in dem Tatort Steiermark, den du letztes Jahr darüber geschrieben hast, hast du über die Begegnung mit einem Ermittler berichtet, wo der Einsatz noch gut in Erinnerung ist.
Das war am Parkplatz neben der Leichenhalle in St. Kathrein am Hauenstein. Das ist im Bezirk Weiz, am nordöstlichen Ende des Bezirkes Weiz. Dann geht es übers Alpel drüber ins Mürztal. Dort ist dieses Verbrechen passiert und diese Begegnung mit dem Ermittler, oder es war kein Ermittler in dem Sinn, kein Mordermittler, sondern es war ein uniformierter Gendarm aus Ratten, der hinkommen ist zu diesem Tatort und der mir geschildert hat, wie gespenstisch das Ganze eigentlich war. Und das Licht hat gleich, der LKW ist da unten gelegen, auf das kommen wir dann eh noch. Mhm. Es war gespenstisch und das hat er mir geschildert und deshalb ist das mir so in Erinnerung geblieben.
Ja, er hat da sofort gedacht, das ist wie aus einem Drehbuch für einen Thriller ist, glaube ich.
Ja, du spielst auf der, der hat gesagt, du kannst, das ist ein Drehbuch, das könnte aus einem Kriminalfilm stammen, aus einem spannenden, oder man könnte daraus ein spannendes Drehbuch machen, das, das, auf das spielst du an. Ja, das hat er mir gesagt, das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Und das ist ja wirklich vom Ablauf her, von den, vom Ganzen, wie sie die Tat oder wie sie die, die, die Geschichte nach der Tat entwickelt hat oder bei der Tat, das ist alles, wie, wie der Täter Fehler gemacht hat, wie der Täter selber schwer verletzt worden ist. Das ist alles so spannend, wenn es dann das Ganze, was mir der Gendarm gesagt hat, wie gespenstisch das war, wie es hinkommen sind, wenn es das alles mit einbezieht, ist fast, ja, wird, wird ein bisschen unheimlich in der Nacht. Mhm.
Wobei, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber vom Ablauf von den Ermittlungen selbst ist es ja dann auch relativ schnell gegangen und es war relativ bald klar, dass der Täter eben die Person ist, die dann auch sehr schnell verhaftet wurde. Aber gehen wir jetzt zu dem Hintergrund dieser Tat. Wer waren der Täter und sein Opfer? Du hast geschrieben, einer war ein Weinvertreter und der andere war ein Weinzusteller. In welcher Beziehung standen die beiden?
Das Opfer war der Johann Schmalecker, das muss man mal nennen, 57 Jahre alt damals, und der Täter war der Johann Schmid, 64 Jahre alt, Schmid aus Graz, Schmalecker aus der Oststeiermark, und beide haben für eine Weinkellerei in der Oststeiermark gearbeitet. Der Schmalecker war der Weinzusteller, wie du schon erwähnt hast, und der Schmid war der Weinverkäufer. Und der, der Schmalecker hat auch beim Zustellen kassiert und hat deshalb immer relativ viel Geld in der Tasche gehabt. Und das spielt ja dann bei der Tat eine große Rolle, weil schließlich und endlich war es über Raubmord. Die beiden dürften ein relativ enges Verhältnis gehabt haben, denn der, der Schmied, der immer in Geldnöten war, hat sich einen Kredit über 100.000 Schilling aufgenommen und dafür hat der Schmalecker gebürgt. Das mache ich ja nicht, wenn der völlig fremd ist für mich, sondern da hat es schon ein Nahverhältnis, eine Vertrauensbasis gegeben. Der Schmied hat aber nicht mehr bezahlen können. Der hat Schulden gehabt, der hat die Raten nicht mehr bezahlen können und war, wie gesagt, auch danach, nach der Aufnahme dieses Kredites in Geldnöten. Und so hat er halt beschlossen, den anderen umzubringen und das Geld zu kassieren, was der Johann Schmalecker von den Gastwirten kassiert hat.
Weiß man, warum der Schmidt in solchen Geldnöten war?
Das hat sich nie so richtig herauskristallisiert. Er hat halt nicht umgehen können mit Geld. Er hat halt... ja, er hat verschiedene Dinge gekauft und nicht bezahlt und so ist es immer mehr und sind die Schulden immer höher geworden.
Also das Wasser stand ihm bis zum Hals. Und
so hat ja, so hat es er dargestellt dann bei der Einvernahme, ja.
Kommen wir dann zum Tag des Verbrechens. Da gab es ein Treffen in Krieglach, hast du geschrieben, und zwar hat Schmidt behauptet, oder vielleicht war es tatsächlich so, das wirst du uns jetzt gleich sagen, dass er Probleme mit seinen Bremsen hätte, mit den Bremsen seines VW Golf.
Ja, die beiden Männer waren in der, im Würztal unterwegs. Der eine, wie gesagt, hat Wein zugestellt, der andere hat wieder die Liste, war mit der Liste unterwegs und hat die aufgeschrieben, die Bestellungen aufgenommen. Und in Krieglach haben sie sich verabredet und getroffen, weil der Johann Schmid behauptet hat, dass seine Bremsen nicht funktionieren. Und der Johann Schmalecker hat sich ausgekannt ein bisschen und hat ihm dort die Bremsen repariert. Wo es genau hin war, das geht aus den Akten nicht hervor. Und das haben wir damals, ich war selber am Tatort und habe über den Fall berichtet. Das war damals auch nicht klar. Aber Faktum ist, er hat ihm die Bremsen repariert. Viel kann nicht gewesen sein, weil wenn eine größere Reparatur hätte er dort nicht durchführen können. Und dann sind beide losgefahren am Abend, das war der Freitag, 20. Juli 1984, sind sie losgefahren übers Alpel Richtung Oststeiermark und am Alpel, und da kann ich jetzt nichts, das hat sie auch nie klären lassen. Schmidt hat dann behauptet, er hat wieder ein Problem mit seinen Bremsen gehabt. Dann ist er am Parkplatz in St. Kathrin stehen geblieben, vor dieser Aufbahrungshalle oder vor dieser Leichenhalle.
Sie sind getrennt gefahren, muss man dazu sagen. Schmidt ist mit seinem PKW gefahren als Vertreter.
Und der Schmalecker war mit dem LKW unterwegs. Ja. Er hat die Wein zugestellt. Ja. Und dort hat der Schmied den Schmallecker angehalten und hat behauptet, zumindest hat der Schmied dann bei der Einvernahme das so behauptet, dass er ein Problem mit dem Bremsen gehabt hätte und dass er den Schmallecker neuerlich gebeten habe, die Bremsen zu reparieren. Ob das so war, das hat sie nie klären lassen. Mhm. Faktum ist, der Johann Schmallecker ist ausgestiegen aus seinem LKW, ist hin zum BKW Schmied, hat sich gebückt, wollte unterm Wagen hineinsehen und in dem Moment hat ihn der Johann Schmied von hinten niedergeschlagen, mehrmals eingeschlagen auf ihn. Der Gerichtsmediziner hat dann festgestellt, dass er insgesamt 12 Schläge auf Kopf und Nacken erhalten hat. Er ist ja an Ort und Stelle gestorben. Der Schmied hat behauptet, er habe ein Rundholz genommen und zugeschlagen, spontan. Der wollte so als spontane Tat. Das dürfte aber schon geplant gewesen sein. Und später hat man dann aber eine Eisenstange gefunden in seinem BKW, die blutverschmiert war. Also dürfte er mit der Eisenstange zugeschlagen haben.
Also ein sehr brutaler Mord mit einigen Fragen, die jetzt noch immer offen sind, also die sich auch jetzt nicht mehr klären lassen werden, ob das jetzt wirklich vorsätzlich war oder eine spontane Tat. Du bist eher der Meinung, dass es ein Vorsatz war.
Aber es war auf jeden Fall eine vorsätzliche Tat. Aber wenn du mich fragst, ob das eine spontane oder eine geplante Tat war, dann sage ich, es war eine geplante Tat. Denn alles, was dann nach dem Tod Schmalleckers passiert ist, deutet auf eine geplante Tat hin. Es deutet alles darauf hin, dass er bewusst stehen geblieben ist, den Schmallecker unter dem Vorwand gestoppt hat, umzubringen. Alles, was, wie gesagt, was danach passiert ist, das kannst du, wenn du eine spontane Tat begehst, gar nicht so ausführen.
Ja, und dazu kommen wir jetzt nämlich zu dem, was nach der Tat passiert ist. Und da hat der Johann Schmidt dann alles getan, um diese Tat zu vertuschen oder zu verschleiern. Wie lief das ab in den Momenten unmittelbar nach der Tat?
Ja, er wollte einen Verkehrsunfall vortäuschen. Er hat zuerst einmal das Opfer mit seinen Schneeketten über die Fahrbahn geschliffen in eine steile Wiese oder einen steilen Acker und hat dort die Leiche hingelegt. Die Schuhe sind daneben gelegen, links und rechts. Es sollte so aussehen, dass der Johann Schmallecker von der Straße abgekommen ist mit dem LKW. Das war der Plan vom Schmied. Er hat dann den LKW, der Täter hat dann den LKW über die Fahrbahn hinuntergerollt, über die Wiese. Zuerst ist er gefahren und dann musste er abspringen.
Ja, weil sonst wäre er selbst verunfallt.
Der LKW ist über die Steile, es waren so, ich schätze, 150, 200 Meter sicher, wenn nicht sogar mehr. Und der LKW ist dann, wie ich hinkommen bin, das war allerdings am nächsten Vormittag, ist dann unten noch gelegen zwischen, da war so ein Waldrand und da ist er bei den Bäumen, hat er sich verhängt und da ist der LKW gelegen oder so gehängt drinnen eigentlich schief. Ja, und das hätte so aussehen sollen, nach dem Plan vom Schmied. Der Schmallecker ist mit dem LKW da abgekommen von der Fahrbahn und er ist halt da hinuntergerollt und er ist herausgeschleudert worden, das Opfer. Und der erste Fehler war einmal, dass er das Opfer neben seinem BKW niedergeschlagen hat. Man hat bald Blutspuren sicherstellen können oder ausfindig gemacht auf dem Parkplatz. Wenn der Schmallecker von der Fahrbahn abkommt und hinunterrollt, wie kommt sein Blut dorthin? Das war der erste Fehler. Der zweite Fehler war, dass man Schleifspuren gesichtet hat und er hat mit der Schneeketten, wie gesagt, den drüber geschliffen über die Fahrbahn in die Wiese hinunter. Das war der zweite Fehler. Und der dritte Fehler war, dass der LKW, dass man die Spuren vom LKW im Acker gesehen hat, im Gras, die Leiche aber auf der falschen Seite gelegen ist. Die Leiche ist rechts vom LKW gelegen, wenn es ihn hinausschleudert hätte, sie links liegen müssen. Der vierte Fehler, was heißt, das war kein Fehler, das war ein Pech, wenn wir so wollen. Der Täter ist, wie er abgesprungen ist aus dem LKW, mit einem Fuß unter das linke Hinterrad geraten und hat eine Knöchelzertrümmerung erlitten und dabei hat sich ein 4 cm langer Knochen abgesplittert und diesen Knochen hat man dann später auch dort in der Wiese oder auf dem Acker gefunden.
Ja, also, das möchte ich jetzt kurz festhalten, das muss ja eine ganz, ganz schlimme Verletzung, ein großer offener Bruch gewesen sein, dass ein Knochensplitter am Tatort liegen bleibt.
Was ich mich so zurückerinnern kann, war das so schwer, die Verletzung, dass man ihn den Fuß abnehmen hat müssen. Er ist dann bei Gerichtsverhandlungen mit zwei Krücken aufgetreten, also mit einem Bein und also mit einem Fuß. Einen Fuß haben sie ihn, glaube ich, wegnehmen müssen.
Ja.
Und das war auch ein Grund und das war ein weiteres Pech. Er hat sie dann zu seinem PKW geschleppt,
ja,
mit Schmerzen natürlich und mit dem hat er ja nicht gerechnet, mühsam, ist dann mit dem PKW trotz dieser Verletzung noch weggefahren, ist durch St. Kathrain durchgefahren, die Bundesstraße, und ist dann bei der Einbindung in die Bundesstraße nach Rattenbirkfeld, ist dann dort bei der Kreuzung geradeaus gefahren und in einer Wiese ist er zum Stehen gekommen.
Weil er einfach nicht mehr in der Lage war, das Auto zu lenken.
Er war nicht mehr in der Lage. Die Tat hat sich abgespielt gegen 22 Uhr und das war heute halt noch. Er hat dort, das war ja finster und das Licht hat geleuchtet beim Auto, das war nicht aus. Er war im Auto und das hat ein Tierarzt, der vorbeigekommen ist, gesehen und ist stehen geblieben, ist hingekommen zum Auto, hat nachschauen wollen und hat diesen Mann dort vorgefunden. Der Tierarzt hat dann die Gendarmerie gerufen, die Streife war relativ schnell da. Zwei Gendarmen, der Postenkommandant von Ratten, da Adolf Haider und sein Kollege Bezirksinspektor Josef Almer, die sind dann wenige Minuten später am Unfallsort eingetroffen, ist ja von einem Unfall ausgegangen, und haben festgestellt, und das hat sie sofort stutzig gemacht, sie haben festgestellt oder gesehen, wie der Täter, der Johann Schmidt, im Auto ein Büschel Geld gezählt hat. Er hat insgesamt, wie sie dann später herausgestellt hat, 20.000 Schilling bei sich gehabt. Davon, und das hat man in weiterer Folge im Zuge der Ermittlungen gern klären können, haben 15.000 Schilling vom Opfer gestammt. Das waren Firmengelder, was das Opfer abrechnen hätte müssen.
Das wären jetzt, ich habe das vorher nachgeschaut, inflationsbereinigt so 3.000 Euro heute. Also für diese Summe hat er diesen Mord begangen.
Naja, es war... Entschuldige, es war ja, wenn man die Summe seiner Schulden hernimmt, und war das ja lächerlich, hätte er seine Schulden nicht tilgen können, das war nichts, das waren Peanuts, nicht auf das hin. Gut, er ist dann eingeliefert worden ins Krankenhaus, nach Mürzzuschlag, und da ist einem Sanitäter aufgefallen, dass er während der Fahrt die Ausweispapiere zerrissen hat. Das hat sich dann herausgestellt, dass das die Ausweispapiere von seinem Kollegen waren, vom Opfer. Die hat er während der Fahrt ins Krankenhaus zerrissen. Und das war dann so ein weiteres Indiz, wo er nicht mehr auskommen ist, wo er mehr oder weniger ein Geständnis ablegen musste, weil er hat dann genau gesehen, es ist hoffnungslos. Und was mich so beeindruckt hat, auch wie ich zum Tatort gekommen bin, wie mir der Postenkommandant, der Adolf Haider, erzählt hat, wie der da Geld zahlt und die kommen dorthin und alles finster. Und der sagt sofort zu seinem Kollegen, du, das ist hundertprozentig, ist da was passiert.
Ja. Wie weit war das weg, also diese Situation, wo Sie ihn beim Geldzählen gesehen haben, von dem vermeintlichen Unfallort des LKWs, also dem Tatort?
Ja, das war nicht sehr weit, ich weiß die Kilometer nicht, aber der Tatort ist am einen Ende von St. Kathrain und das ist ja, es werden 5-6 Kilometer, wenn es überhaupt so viele Kilometer sind. Jetzt ist während dieser Unfallaufnahme vom Schmidt ist der Funkspruch gekommen, dass sich jemand von der Zentrale, dass sich jemand gemeldet hat, dass es einen Verkehrsunfall gibt in der Nähe vom Friedhof. Und die zwei Gendarmen sind jetzt losgefahren und haben sofort kombiniert, wie es dann mit der Situation konfrontiert worden, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte. Und das hat sich dann letztendlich bestätigt. So hat es mir der Postenkommandant heute halt geschildert, das war so eine gespenstische Situation. Der Motor ist gelaufen vom LKW, der ist ja noch gerannt, der war nicht, ist ja nicht abgestorben, sondern der ist weitergelaufen. Man hat nichts gesehen. Die haben eine halbe Stunde mit dem Distriktsarzt zusammen und mit den Taschenlampen die Wiesen abgeleuchtet, um zu sehen, ob da irgendwer ist, weil es war ja kein Lenker im Führerhaus. Und nach einer halben Stunde haben sie dann die Leiche erst gefunden.
Also man hat dann schnell kombiniert, dass diese Person, die verunfallt ist, der Schmidt, was zu tun haben könnte. Und du hast schon gesagt, das war den Polizisten, die hatten da von Anfang an ein mulmiges Gefühl oder den Verdacht, dass er da damit zu tun haben könnte. Und das hat sich dann auch bestätigt. Du hast schon eingangs gesagt, dass er hat einige Spuren hinterlassen. Da war jetzt nicht nur der Tote, das Opfer, der auf der falschen Seite gelegen ist, sondern auch die Schleichspuren, und man hat dann in seinem Auto auch noch die Tatwaffe gefunden.
Die vermutliche Tatwaffe, ja, also das war diese Eisenstangen und nicht das Rundholz, wie er behauptet hat. Ja, es war klar, am nächsten Vormittag oder in der Nacht war schon klar, dass da ein Raubmord passiert ist, dass der Täter der Johann Schmidt ist und dass der Johann Schmalecker das Opfer ist. Und ich habe nächsten Tag mit dem Oberstleutnant Klug gesprochen, der war der stellvertretende Chef damals von der Gendarmerie-Kriminalabteilung, und der hat mir dort wörtlich gesagt, wir brauchen kein Geständnis mehr, wir können ihn auch so überführen. Und er hat ja zuerst immer geleugnet, er hat ja nie zugegeben, dass er damit was zu tun hat. Erst wenn man mit diesen ganzen Indizien, mit all den belastenden Indizien konfrontiert hat, hat er die Tat zugegeben.
Ja, und also das war ja wirklich erdrückend. Also das war dann wahrscheinlich auch keine besonders lange gehen, ich glaube im Geständnis, aber da wird dann vor Gericht auch alles schnell gegangen sein. Was hat er dann bekommen? Welche Strafe gab es für ihn?
Bei Gericht war er geständig, er hat lebenslang bekommen. Man hat das als hinterhältige, gemeine Tat gesehen. Die Geschworenen haben es auch so gesehen wie die Richter. Und er konnte einfach nicht aus. Es haben die Schneeketten ihm gehört. Also es war eindeutig, und noch dazu hat er es dann zugegeben, er ist zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.
Ja, besonders perfide, und das hatten wir auch schon öfters in diesem Podcast, diesen Fall, wenn die Hilfsbereitschaft einer Person ausgenutzt wird vom späteren Täter und der ja noch ihn bürgen lässt für seinen Kredit, sich helfen lässt aus einer Notsituation und dann später ihn trotzdem ermordet.
Das ist ja, so sehe ich das auch, das ist besonders gemein, würde ich jetzt sagen, hinterhältig. Und deshalb ist man ja zu der Höchststrafe gelangt, und deshalb hat man ja auch gesagt, es ist vorsätzlicher Mord. Ich habe ja eingangs, du mich gefragt hast, ob vorsätzlich oder nicht, Spontantat, schon gesagt, das kann nur geplant gewesen sein. Nicht? Weil spontan, wenn ich eine spontane Tat begehe, dann muss ich die Leiche beseitigen, schiebe in die Wiese. Wieso lasse ich die Leiche nicht liegen und ich flüchte?
Ja, ja.
Er fährt mit dem LKW auf den steilen Acker und lässt ihn hinunter, bis der LKW bei Bäumen kippt, nicht? Und dann dort stecken bleibt. Er fährt mit dem Geld und in seinem Auto weiter, hat dann einen Verkehrsunfall, das war Pech, nicht? Mhm. Dass der Fuß abgetrennt worden ist oder fast abgetrennt worden ist in der Nähe des Tatortes, wie er den LKW da hinunterlassen hat und abgesprungen ist dann selber, das ist ein Pech, nicht? Aber es ist halt so, da hat halt das Pech zweimal mitgespielt, das erste Mal beim Abspringen, das zweite Mal, wie er so Schmerzen gehabt hat und nicht mehr weiterfahren konnte und von der Straße abgekommen ist. Aber man wär wahrscheinlich sowieso auf ihn gekommen.
Ja, aber in einem Punkt würde ich dir vielleicht schon widersprechen. Also vorsätzlich, das habe ich vorher vielleicht verwechselt, das Wort vorsätzlich, war die Tat ja auf jeden Fall, die Frage wäre eher darum gegangen, ob das jetzt spontan war oder von langer Hand geplant. Aber es wäre schon denkbar, dass es eine spontane Tat war und er danach erst mit den Ideen für diesen Verschleierungsversuch gekommen ist.
Ich glaube das nicht, und zwar deshalb nicht, wenn ich eine spontane Tat begehe, dann schaue ich so schnell wie möglich, dass ich vom Tatort verschwinde. Mhm. Und natürlich, da ist ja ein Aufwand dahinter gewesen. das war ein größerer Aufwand, das war nicht so eine Kleinigkeit, da die Leiche zuerst von da dort wegbringen, den LKW hinunterzulassen. Wenn ich jetzt eine spontane Tat begehe, ich weiß nicht, ob ich dann so weit in der Lage bin, einen Unfall vorzutäuschen. Das spricht schon eher dafür, dass er das geplant gehabt hat, dass er seinen Freund da berauben möchte oder seinen Kollegen und umbringen und berauben möchte. Also ich glaube schon, dass das eine länger geplante Geschichte war.
Das würde dann auch dafür sprechen, dass diese Geschichte mit den Bremsen vielleicht fingiert war.
Ich habe gesagt, das hat sie nie so richtig klären lassen.
Ja.
Weil den Schmalegger konnte man nicht mehr befragen, der war ja tot und der Schmied. Also es hat sich alles, was diese Bremsen betrifft, hat sie alles auf die Aussage Schmied konzentriert. Mehr war er nicht da.
Ja, lieber Hans, ich glaube, damit haben wir alles, was in diesem Fall wichtig ist, besprochen. Danke, dass du ihn mitgebracht hast heute. Euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein und noch einmal die Erinnerung, schreibt uns gerne, schickt uns eine Sprachnachricht, ein WhatsApp, gern auch ein Video. Die Nummer habe ich am Anfang des Podcasts gesagt oder gern auch per Mail an david.knees@kleinezeitung.at. An diese Adresse könnt ihr auch bei sonstigen Anliegen zu unserem Podcast gerne schreiben. Und ich sage danke, Hans, und bis bald.
Bitte gerne.